Schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie wieder... Bitte? Erst nach der Vorlesung. Zuerst wird gearbeitet und dann gibt es die Schokolade. Aber ich finde das nett, dass wir heute hier Kaffee haben. Vielen Dank, Herr Kühne, für den Kaffee. Prima. Wir haben heute einen Arzneistoff am Beginn unserer Vorlesung im Gespräch, der zur Therapie einer Erkrankung eingesetzt wird, die für Sie aufgrund Ihrer Jugendlichkeit noch wirklich kein echtes Thema darstellt. Und das ist die Erkrankung Morbus Alzheimer. Wir sind ja froh, dass wir sehen, dass wir immer älter werden. Okay. Ist das okay, wenn ich hier stehe? Ah, hier, okay, alles klar. Ja, Regieanweisung. Mir ist wurscht. Morbus Alzheimer, wir werden immer älter, Gott sei Dank. Es gibt Menschen, die werden 107 Jahre alt, stehen dann auch noch auf der Bühne. Die Frage ist, ob freiwillig oder nicht. Wie auch immer, Fakt ist aber, dass der Preis, den wir heute auch zahlen dafür, dass wir immer älter werden, unter anderem der ist, dass wir uns konfrontiert sehen mit einer fast seuchenartigen Zunahme der Erkrankung von Morbus Alzheimer. Und Sie werden später in Ihrem Studium noch viele Aspekte zu diesem Thema hören, nicht zuletzt deshalb, weil Frankfurt im Bereich der Pharmakologie, was Demenzforschung betrifft, Pharmakotherapie von Demenz, führend ist. Nun, ich will Ihnen heute einen Arzneistoff nahebringen mit dem Namen Donepezil. Und zunächst einmal geht es aber darum, zu verstehen, wofür wird dieser Arzneistoff eingesetzt. Und dies soll Ihnen die nächste Abbildung zeigen. Sie sehen hier oben rot einen wichtigen Botenstoff in unserem Gehirn, und zwar das Acetylcholin. Das ist also ein Ester, ein Essigsäureester. Wir sehen das hier, die Esterstruktur, und zwar abgeleitet von der Essigsäure und vom Alkohol, vom Aminoalkohol Cholin. Wir sehen hier eine quatere Ammoniumverbindung und wir sehen, dass dieser Alkohol, dieser Aminoalkohol, esterartig mit der Essigsäure verbunden ist. Das ist das Acetylcholin. Und nun gibt es eine Arbeitshypothese, die lautet, dass Morbus Alzheimer nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen, vergesellschaftet ist mit einem Mangel an Acetylcholin im Zentralnervensystem. Das heißt, es fehlt an Acetylcholin in ganz bestimmten Zentren, in ganz bestimmten Regionen unseres Gehirns. Und das hat dazu geführt, Überlegungen anzustellen, wie man ein etwaiges oder tatsächliches Defizit ausgleichen könnte. Und dann war die Überlegung die, zu sagen, gut, Acetylcholin wird auch im Gehirn abgebaut, und zwar durch eine Esterase, durch ein Enzym, welches Acetylcholin spaltet. Und das ist eine Esterase, die spaltet Acetylcholin, also ist es die Acetylcholin-Esterase. Und was wir hier auf dieser Abbildung sehen, zusammengefasst, und das ist für Sie jetzt gar nicht ganz relevant, aber einfach für das Verständnis, ist, wie dieses Enzym, das hier, Sie kennen schon unsere Matrix, das ist also diese grüne Fläche, symbolisiert das Enzym mit den relevanten Aminosäuren, die bei der Spaltung des Acetylcholins eine Rolle spielen. Und Sie sehen, dass hier über einen geordneten Mechanismus letztendlich die Spaltung des Acetylcholins erfolgt. So, und jetzt war die Überlegung, dieses Enzym gezielt zu blockieren durch Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren. Und Sie sehen hier auf dieser Abbildung einen Vertreter aus der Gruppe der Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren und das ist der Wirkstoff Donepezil, ein Inhibitor der Acetylcholin-Esterase. Und das ist heute Therapiestandard auch zur Behandlung von Morbus Alzheimer neben anderen Therapieoptionen. Und es gibt nicht nur einen Acetylcholin-Esterase-Inhibitor, sondern mehrere, die in der Therapie eingesetzt werden. Aber Donepezil ist sicherlich ein wichtiger Vertreter und wir sehen hier die chemische Struktur dieses Inhibitors und was wir hier sehen, ist die Interaktion, also die Darstellung der Interaktion dieses Inhibitors mit dem Target, mit dem Schlüsselenzym des Abbaus von Acetylcholin, nämlich der Acetylcholin-Esterase. Und was wir hier sehr schön sehen, ist die Art und Weise, wie dieses Molekül, wie dieser Inhibitor mit dem Enzym interagiert. Und wir sehen auf der einen Seite hier ein Keton, eine Ketofunktion, die mit einer Aminosäure interagiert, die diesen Heterozyklus in der Seitenkette hat. Weiß jemand, wofür das Kürzel TRB steht? Tryptophan, ganz genau. Wir haben die Aminosäure Tryptophan. Und diese Aminosäure Tryptophan zeichnet sich aus durch dieses Indolringsystem. Und wir haben hier eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen dem Carbonylsauerstoff des Donepezils einerseits und dem NH-Wasserstoff des Tryptophans andererseits. Und dann haben wir hier einen zentralen Heterozyklus. Das ist ein, Roy, was ist das für ein Heterozyklus? Wenn man also nicht protoniert betrachtet, Sechsring, Stickstoff, nicht aromatisch, Dorothea? Piperidin, ganz genau. Ein Piperidin. Piperidin ist ein tertiäres Amin, ist basisch. Und unter physiologischen Bedingungen ist dieses Piperidin protoniert. Das tertiäre Amin ist protoniert. Wir haben eine quartäre Ammoniumverbindung. Und was wir hier haben, das ist typisch für die Wechselwirkung solcher Zentren mit aromatischen Aminosäuren. Wir haben hier eine Wechselwirkung zwischen einem kationischen Zentrum und einem Pi-Elektronensystem. Wir sagen, wir haben eine Kation-Pi-Wechselwirkung, die wesentlich für die Bindung des Wirkstoffes an das Target-Enzym verantwortlich ist. Und darüber hinaus haben wir noch eine sogenannte Pi-Pi-Wechselwirkung zwischen diesem Benzylrest, N-Benzylrest, und einem aromatischen Ringsystem, das sich auch von einem Tryptophan-Molekül ableitet. Das ist die Wechselwirkung zwischen Enzym und Wirkstoff. Und wir sehen hier drei interessante Aspekte. Wasserstoffbrückenbindungen spielen eine Rolle bei der Bindung von Arzneistoffen an die Zielstrukturen, Kation-Pi-Wechselwirkungen und Pi-Pi-Wechselwirkungen. Heute wollen wir uns mit der Synthese dieses Arzneistoffes auseinandersetzen. Und Sie erinnern sich, dass ein wichtiges Thema für uns ja war, in der letzten Vorlesung, das Thema Aldolreaktionen. Aldolreaktionen. Aldol und Alzheimer haben nur eine Gemeinsamkeit. Sie fangen mit A an. Und interessant ist aber, wenn wir uns den Wirkstoff Donepezil ansehen, dass dieser Wirkstoff in einer mehrstufigen Synthese, wo ich nicht alle Schritte besprechen kann, aber wesentliche Schritte, an einer Stelle auch eine Aldolreaktion sozusagen umfasst. Und wir wollen uns einmal dieses Molekül hier ansehen und das einmal ganz kurz beschreiben. Was ist das für ein Molekül? Wie kann man das nomenklieren, erklären? Wenn man das telefonisch durchgeben müsste, was hier umgesetzt wird. Dorothea, was würde man denn da nach Darmstadt oder Offenbach durchstellen? Wir haben zwei Ätherstrukturen, Alkyl-Aryl-Ether, Methyl-Phenyl, Phenyl-Methyl, völlig richtig. Wie könnte man dieses Ringsystem bezeichnen, das übrigens auch eine große Ähnlichkeit hat mit einem Reagenz, das in der Analytik von Aminosäuren eingesetzt wird? Dort wird das Triketoindanhydrat eingesetzt, oder das ist das Ninhydrin. Das ist hier auch ein Indan, aber kein Triketo, sondern das ist ein Indanon-Derivat. Ja, Hinweis an der Stelle, vergleichen Sie die strukturelle Ähnlichkeit dieses Moleküls mit dem Molekül Ninhydrin. Wir haben hier ein Indanon und das Entscheidende ist, warum habe ich hier so einen grünen Fleck hingesetzt, Roy? Das ist die Alpha-CH-Azide-Position eines Aldehyds bzw. eines Ketons, ja, in diesem Fall. Und das ist wichtig für die Aldolreaktion. Das wollen wir mal an der Stelle festhalten. Alpha-CH-Azide-Position. Und wir setzen dieses Keton um, Roy, mit einem substituierten Piperidin-Derivat, das hier eine Aldehydgruppe trägt. Nicht? Das ist unser Aldehyd hier. Ein N-Benzyl-Piperidin-Derivat. Und die wichtigste funktionelle Gruppe bei diesem E-Dukt ist diese Formaldehyd-Gruppierung. Entschuldigen Sie, diese Aldehyd-Gruppe. So, und jetzt schauen wir auf die Reaktionsbedingungen. Das Ganze läuft ab in Tetrahydrofuran, THF. Das ist ein Ether, der chemisch inert ist. Wunderbar. Wir arbeiten zunächst bei sehr tiefen Temperaturen, minus 78 Grad bis zur Raumtemperatur. Zuerst lässt man die Reaktion ziemlich kalt, ja, und lässt die anlaufen und dann lässt man die Temperatur ansteigen. 62% heißt 62% Ausbeute an diesem Produkt. Und was wichtig ist, ist hier auch die Abkürzung LDA, Lithium-Diethylamid. Ja, das ist eine Base. Sie arbeiten selbst nach, wie dieses LDA hergestellt wird, ja, wie diese Base hergestellt wird. Nachlesen, Eigenstudium. Wir halten fest, und das machen Sie bitte auch selbst noch, ist für uns jetzt nicht ganz wichtig, wofür steht das HMPA, dieses Akronym, diese Abkürzung, da lesen Sie auch selbst nach, hat jetzt keinen ganz entscheidenden Einfluss auf das Verständnis der Reaktion. Entscheidend für das Verständnis der Reaktion ist die Tatsache, dass wir hier eine Aldolreaktion durchführen, wobei eine Base ganz eine entscheidende Rolle spielt. Und der entscheidende Punkt ist, dass mit Hilfe der Base LDA es zu einer Rolle. Ja, das ist richtig, das wäre das Aldol-Kondensationsprodukt, aber zunächst einmal gilt, dass diese Base LDA hier diese Position deprotoniert, nicht? Deprotoniert. Damit wird ein Enolat-Anion geschaffen, Und dieses Enolat-Anion kann als Kohlenstoffnukleophil reagieren. Es kommt zu einer CC-Verknüpfung zwischen diesem C-Atom, da haben wir ja die Deprotonierung, freies Elektronenpaar, und was ist der nächste Reaktionspartner? Natürlich der Carbonylkohlenstoff meines Piperidin-Derivats. Also, dieses Kohlenstoff und dieser Kohlenstoff reagieren miteinander im Sinne der Aldolreaktion. Es bildet sich zunächst das Aldol, ja? Aber dann unter den Reaktionsbedingungen auch die Abspaltung von Wasser und als Endprodukt, und das sehen Sie ja hier, oder als Zwischenprodukt bei der Reaktion mit des Donepezils, entsteht hier diese Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung, das Aldol-Kondensationsprodukt. Ein schönes Beispiel für eine Aldolreaktion bei einem Arzneistoff, der noch nicht ganz so alt ist, der ist noch keine 30 Jahre alt, der ist also noch jung. Und Sie sehen aber, dass mit einer alten Reaktion ein moderner Arzneistoff gebaut wird. Frage an der Stelle, wie viele Martin. Ja. Wenn man auf die Ausbeute blickt, Martin, ja, 67% sieht, kann man ja eigentlich hoch erfreut sein. 67% ist keine schlechte Ausbeute. In der Arzneistoffsynthese geht es nicht immer um die hohen Ausbeuten, sondern am Ende des Tages muss das Produkt sauber sein. Die Frage ist, ja, da lacht sie, gell? Aber so ist es, Schmelzpunktsbestimmung. Freunde, warum haben wir hier nur 67% Ausbeute? Martin, was könnte man... All diese Argumente können wir auch natürlich anführen. Gibt es die Chance, dass bei dieser Aldolreaktion auch andere Produkte entstehen? Tim? Das Aldol könnte übrig bleiben, sehr richtig. Ja. Und wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt der miteinander reagierenden Edukte betrachtet, ist das zwingend notwendig? Dass, ja, Roy? Die Aldehyd könnte ja untereinander reagieren. Also Aldehyd könnte ja auch untereinander reagieren. Das ist genau der Punkt. Ja. Es kann natürlich auch dieses Indanon-Derivat ja auch mit sich selbst natürlich reagieren. Ja. Das ist ja an der Stelle nicht ausgeschlossen. Und deshalb können wir hier auch Nebenprodukte erwarten. Jetzt die Frage, was sehen wir hier noch? Im zweiten Schritt der Darstellung des Donepezils sehen wir letztendlich nichts anderes, ja, als eine katalytische Hydrierung, klassische katalytische Hydrierung. Wir machen eine Reaktion mit Palladium, feinverteilt auf Kohlenstoff, auch wieder in THF mit elementarem Wasserstoff bei relativ niedrigen Drücken. Wird hier die Doppelbindung reduziert und dann, und das ist hier dann in weiterer Folge nicht mehr dargestellt, kommt es dazu, dass hier aus der Base, das ist ja wieder eine basische Verbindung, tertiäres Amin, mit Salzsäure ein Hydrochlorid gefällt wird, um hier eine kristalline Substanz dann zu bekommen. Das heißt, wir sehen hier zwei klassische Reaktionen bei der Darstellung des Donepezils, eines wichtigen Acetylcholinesterase-Inhibitors, zunächst eine schöne klassische Aldolreaktion, dann eine katalytische Hydrierung und das ist die Darstellung von diesem Arzneistoff. Um einen Eindruck zu gewinnen, was auf Sie zukommt im Sinne der Klausur, stellen Sie sich vor, Sie hätten hier alle Edukte aufgeschrieben, Produkte auch und Sie müssten das, was oberhalb und unterhalb der Pfeile steht, selbst in etwa formulieren. Dann müssen Sie da Vorschläge einbringen, um dann auch erklären zu können, was für Reaktionen hier ablaufen. Aldolreaktion, katalytische Hydrierung. Ja? Das wäre so eine Vorstellung davon, was ich mir erwarten würde. Gut? Tim, schmeckt Ihnen der Kaffee nicht? Okay, alles klar. So, wunderbar. Nächstes Thema, wie immer, das Thema Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Und was wir hier haben, ist eine Frage, die sehr typisch ist. Welcher der abgebildeten Benzoesäure-Ethylester wird in wässrig-alkalischer Lösung am schnellsten hydrolysiert? Zunächst einmal die Frage oder der Hinweis darauf, Carbonsäureester lassen sich natürlich in alkalischer Lösung gut spalten. Frage an Sie, ist der Prozess reversibel in alkalischer Lösung? Nein. Lassen sich Carbonsäureester auch in saurer Lösung spalten? Ja? Reversibel, Martin? Reversibel. Nicht, dass wir das schön im Auge behalten. Nicht? Das ist ein wichtiger Punkt. In alkalischer Lösung heißt letztendlich, dass ein Hydroxidion als Nukleophil am Carbonylkohlenstoff der Estergruppierung angreift. Und da ist jetzt die Frage, ob und in welchem Ausmaß wird der nukleophile Angriff durch Substituenten an den verschiedenen Estern begünstigt oder nicht. Irgendjemand hat es schon vorlaut rausgerufen, A sei die richtige Antwort. Und da will ich einmal festhalten, das ist gar nicht ungeschickt, das ist die richtige Antwort. Ja? Aber warum ist das so? Wer hat eine Erläuterung, eine Erklärung dafür, warum tatsächlich dieser Paranitro-Ester am leichtesten hydrolysiert wird? Woran liegt das? Jetzt warten wir mal, Roy, schauen wir mal, vielleicht hat eine, wie heißen Sie hinter Roy? Susanne. Haben Sie eine Idee? Ich würde das jetzt gar nicht mit minus I oder plus M oder so, sondern unter Gesichtspunkt Elektronenakzeptor oder Donor, Susanne. Die Nitrogruppe ist ein starker Elektronenakzeptor. Wenn wir uns die korrekte Lewis-Formel ansehen, sehen wir positiv geladener Stickstoff. Das heißt, dieses ganze System ist hier elektronenverarmt, was letztendlich dazu führt, dass ein starker Elektronenzug auch auf den Carbonyl-Kohlenstoff ausgeübt wird. Ja? Und damit ist er an Elektronen verarmt. Ein nukleophiler Angriff wird erleichtert. Das ist natürlich ganz im Gegenteil der Fall, wenn ich einen Substituenten habe, wie die Aminogruppe hier. Das ist ein Donorsubstituent, der erhöht natürlich die Elektronendichte und damit auch die Elektronendichte an der Stelle. Und damit ist klar, dass ein nukleophiler Angriff hier nicht so leicht stattfinden kann. Und davon ableiten kann man natürlich dann die Geschwindigkeit. Das ist wichtig. Das sind auch wichtige Aspekte für die medizinische Chemie. Ja? Und in diesem Zusammenhang gleich eine weitere Frage. Also jetzt schauen wir mal, A war richtig, völlig richtig. Jetzt haben wir keine Carbonsäureester mehr auf dieser Abbildung, sondern das sind Essigsäureamide. Und auch hier geht es darum,
ordnen Sie die folgenden Essigsäureamide nach zunehmender Reaktivität gegenüber einer Hydrolyse unter alkalischen Bedingungen. Zunehmende Reaktivität unter alkalischen Bedingungen. Ideen, Freunde, wer hat eine Idee? Auch hier geht es wieder um die Frage, unter alkalischen Bedingungen greift das Hydroxidion am Carbonylkohlenstoff des Säureamids an. Und die Frage ist, was begünstigt das und was erschwert das, wenn wir uns diese verschiedenen tertiären Säureamide ansehen? Die Antwort C. Jetzt schauen wir mal, ob das richtig ist. Ja? Das ist wie beim Adventskalender. Ja? Das Dürrl aufmachen. Haben Sie alle einen Adventskalender? Ja? Sehr schön. Ich habe auch einen. Na bitte, C ist richtig. Ja, genau, wir hatten das raus. Ja, das ist die Jasna. Begründen Sie das ein klein wenig. Das sind zwei Alkylsubstituenten, die die Elektronendichte erhöhen. Ja. Genau, das ist der Punkt. Wir haben natürlich, klar, wir mussten eine Antwort identifizieren, wo C oder D sozusagen am Ende steht, ja, klar, weil die Nitrogruppen sind natürlich die Gruppen, die einen starken Elektronenzug ausüben, Akzeptoren, ja, und damit haben wir es eigentlich schon wieder. Ist ähnlich gelagert wie die Frage 1, nicht? So ist es. Sehr gut. Welche Substanz resultiert als Hauptprodukt beim Erwärmen von AZ-Essigsäure, 3-Oxobutansäure, siehe Formel, Ohm, welches Produkt resultiert? Das kann man nur beantworten, wenn man die Eigenschaften dieser AZ-Essigsäure kennt. Und da wollen wir vielleicht einmal kurz an die Tafel gehen, um ein paar Punkte an der Stelle zu erläutern. Meine Damen und Herren, dieses Molekül, das hier an der Tafel steht, ist der AZ-Essigsäure-Ethylester oder AZ-Essigester, wie wir auch sagen. Und halten wir an der Stelle fest, dass ein Charakteristikum dieses Moleküls ist eine relativ hohe Stabilität. Wenn ich das so betone, dann meine ich damit eine relativ hohe Stabilität im Vergleich zur freien Säure. Der Ester ist stabil, die Säure ist weniger stabil. Ganz kurz, bevor wir auf die Säure gehen, einige weitere wichtige Eigenschaften dieses AZ-Essigsäure-Ethylesters. Wir haben hier eine Position, eine Methylengruppe, die durch hohe Azidität imponiert, bedingt durch das Eingebettetsein zwischen zwei Carbonylgruppen. Und wir haben auch eine ausgeprägte Ketoenol-Tautomerie. Die insbesondere dadurch begründet ist, dass wir hier diesen Sechsring haben, über eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen dem Enol einerseits und dem Carbonylsauerstoff andererseits. Das heißt, wir haben hier ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Formen. Wenn wir den AZ-Essigsäure-Ethylester spalten, dann resultiert daraus die freie Säure, die ich an dieser Stelle einfach einmal so an die Tafel schreibe. Hier steht, welche Substanz resultiert als Hauptprodukt beim Erwärmen von AZ-Essigsäure? Selbst bei Zimmertemperatur passiert Folgendes, dass diese Acet-Essigsäure leicht dekarboxyliert, insbesondere natürlich beim Erwärmen. Das heißt, es spaltet sich CO2 ab und wir können das sehr gut nachvollziehen und verstehen, wenn wir realisieren, dass es hier zu einer Übertragung eines Wasserstoffs kommt, und zwar von der Carboxylgruppe auf diesen Carbonylsauerstoff der Ketofunktion. So dass wir hier festhalten können, es bildet sich zunächst das Enol des Acetons und gleichzeitig spaltet sich CO2 ab. Und dieses Enol des Acetons geht natürlich auch über in die Ketoform, das wissen wir, und dann habe ich das Aceton. Das heißt, es bildet sich hier das Produkt A. Meine Damen und Herren, ich würde Sie bitten, dass Sie im Eigenstudium sich zunächst ansehen, alle Eigenschaften von diesem Acet-Essigsäure-Ethylester, auch die Frage, wie man herstellen kann. Lesen Sie da am besten nach in einem Buch wie Bayer-Walter zum Beispiel. Da habe ich sehr schön die Eigenschaften beschrieben. Ich sage das deshalb, weil dieser Acet-Essigester immer wieder auch Gegenstand von Fragen im Staatsexamen ist. Zweiter Punkt allerdings, schauen Sie sich eine Namensreaktion an, die unter dem Titel Acet-Essigester-Synthese in der Literatur aufgeführt ist. Da spielt dieser Prozess der Dekarboxylierung auch eine Rolle, wobei hier mehrere Punkte zu berücksichtigen sind. Acet-Essigester-Synthese. Gut, damit können wir fortfahren. A ist die richtige Antwort, das hatten wir bereits. Und kommen jetzt sozusagen wieder zum roten Faden zurück. Und der rote Faden, den wir momentan spinnen, das sind die Aldolreaktionen. Und das, was wir hier sehen, ist eine klassische gekreuzte Aldolreaktion, bei der Benzaldehyd und Aceton miteinander reagiert. Eine ähnliche Situation, wie wir sie auch bei der Donepezil-Synthese gesehen haben. Benzaldehyd würde ja für sich keine Aldolreaktion geben, sondern welche Reaktion? Cannizzaro-Reaktion. Keine Alpha-CH-Acide-Position. Aber natürlich mit Aceton gibt es sehr wohl die Möglichkeit, das sehen wir dann hier in der Bildmitte, die Bildung des Enolat-Anions aus dem Aceton, die Reaktion dann mit dem Carbonylkohlenstoff des Benzaldehyds, dann bildet sich zunächst einmal das Aldol, Hydroxyketon, Wasserabspaltung, Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Das verstehen wir unter einer gekreuzten Aldolreaktion. Und jetzt kommen ein paar schöne Namensreaktionen. Dieckmann-Reaktion ist auch nichts anderes als eine Aldolreaktion, allerdings eine intramolekulare Aldolreaktion. Nicht inter, sondern intramolekular. Das heißt, wir setzen darauf, dass wir alles in einem Molekül haben. Einen Carbonylkohlenstoff, der durch ein Kohlenstoffnukleophil angegriffen wird. Und was wir hier sehen, ist ein Dicarbonsäureester, ein Dicarbonsäure-Methylester, der im basischen Milieu zunächst zur Bildung eines Ester-Enolat-Anions führt. Ja? Das haben wir hier, nicht? Hier haben wir freies Elektronenpaar durch die Deprotonierung und das ist natürlich auch mesomerisch stabilisiert. Und dieser Kohlenstoff hier ist das Kohlenstoffnukleophil, welches in der Lage ist, mit diesem Carbonylkohlenstoff zu interagieren. Und es kommt hier in der hier beschriebenen Art und Weise zur Bildung eines Beta-Ketoesters, wobei letztlich hier natürlich auch ein Ringschluss stattfindet. Ja, Beta-Ketoester unter Bildung eines Ringschlusses. Halten Sie hier fest, dass wir hier eine spezielle Situation haben, dass nämlich
dieser Angriff des Kohlenstoffnukleophils zur Abspaltung eines Alkoholats, in diesem Fall Methanolat, führt. Jetzt muss ich einmal zurückgehen. Ups. Und feststellen, die Claisen-Kondensation haben wir noch gar nicht besprochen, oder? Ja, eine didaktische Katastrophe. Ja, macht aber nichts. Ja, weil Sie verstehen natürlich, was hier passiert. Ja. Die Dieckmann-Kondensation ist eine Aldol-Reaktion. Intramolekular. Bevor es die Dieckmann-Reaktion gab, sozusagen, gab es die Claisen-Kondensation und die sehen wir hier. Und zwar jetzt als Variante nicht intramolekular, sondern intermolekular. Wir haben hier stehen einen Essigsäure-Ethylester oder wir können auch sagen Ethylacetat. Als Base haben wir Ethanolat. Die Alpha-CH-Acide-Position hier wird deprotoniert. Es bildet sich das Ester-Enolat-Anion, welches als Kohlenstoffnukleophil mit dem Carbonylkohlenstoff eines zweiten Äquivalents Essigsäure-Ethylester reagiert. Es knüpft sich eine neue CC-Bindung. Aber der entscheidende Punkt ist, und das ist jetzt sozusagen dann schon anders als bisher dargestellt bei den Aldolreaktionen, kommt es zur Abspaltung hier eines Alkoholats, in diesem Fall Ethanolat, und zunächst zur Bildung eines Beta-Ketoesters. Und dieser Beta-Ketoester ist der Acetessigsäure-Ethylester, den wir ja gerade vorhin auch als Frage sozusagen verpackt in dieser einen Staatsexamensfrage gehabt haben. Entscheidend ist, dass unter diesen Bedingungen die Base, die hier ja auch eine Rolle spielt, natürlich zunächst einmal auch dazu führt, dass diese Alpha-CH-Acide-Position, diese Methylengruppe, deprotoniert wird. Das heißt, Acetessigsäure-Ethylester lässt sich über eine Claisen- oder Claisen-Kondensation herstellen und diese Reaktion ist im Kontext der Aldol-Reaktion zu sehen. Das ist eine wichtige Kategorie A-Namensreaktion, wo wir wissen müssen, welche Edukte werden eingesetzt und was sind die Produkte und wie ist der Reaktionsverlauf. Um es zu übersetzen in die Frage der Sprache einer Klausur, es könnte eine Frage lauten, stellen Sie Acetessigsäure-Ethylester auf dem Weg einer Claisen-Kondensation aus den entsprechenden Edukten dar. Beschreiben Sie den Reaktionsverlauf im Detail. Ich glaube, dann wissen Sie, was ich meine an der Stelle. Ja? Nachvollziehbar. Tim? Ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden, Tim. Das ist das Produkt, ja. Es ist kein Essigsäure-Ethylester, sondern Acetessigsäure-Ethylester. Ja? Alles klar? Wird noch. Ja? Nacharbeiten. Ich habe die Folien ein klein wenig falsch angeordnet, deshalb gehe ich jetzt noch einmal zurück und stelle jetzt an der Stelle fest, dass die Dieckmann-Reaktion die intramolekulare Variante der Claisen-Reaktion ist. Da nehme ich nicht zwei Ester-Äquivalente, ja, sondern ich nehme eine Dicarbonsäure, eine geeignete, um daraus dann eine intramolekulare Variante der Claisen-Ester-Kondensation zu machen. An der Stelle der schöne Hinweis, meine Damen und Herren, dass es wichtig ist, die wichtigsten Vertreter aller einfachen und auch komplizierteren Moleküle bzw. Molekülklassen und deren Vertreter zu kennen. Und die Carbonsäuren sind wichtig.
Die homologe Reihe, die sich ableitet von, was wäre der einfachste Vertreter der Dicarbonsäuren? Den haben wir schon im ersten Semester kennengelernt. Bitte? Oxalsäure, dann kommt. Bitte? Malonsäure, ganz genau. Dann Bernsteinsäure, ganz genau. Was können wir noch einbringen? Bitte? Glutarsäure. Adipinsäure ist auch ein Thema. Also macht es euch schlau, Freunde. Ja. Es nützt nichts, da führt kein Weg vorbei. Gut. Dieckmann-Kondensation. Schauen wir, was wir hier noch haben. Ja. Wir haben hier eine intramolekulare Aldolreaktion, die auch in diesem Kontext gut hineinpasst, die aber jetzt an dieser Stelle natürlich keine Dieckmann-Reaktion ist. Ja? Dieckmann-Reaktion wäre ja, wenn wir eine Dicarbonsäure-Ester zyklisieren unter Bildung des Ketoesters. Hier haben wir ein Diketon, das miteinander reagiert, allerdings eben unter klassischen Aldolbedingungen. Und das Produkt, das hier entsteht, ist tatsächlich wieder eine Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung im Sinne der Bildung eines Aldols zunächst, aber dann unter Wasserabspaltung hier dieser Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Das ist eine klassische intramolekulare Aldolkondensation. Und das, was wir vorhin hatten, das war eine klassische intramolekulare Claisen-Kondensation mit Aldol verwandt, aber nennt sich an dieser Stelle dann eine Dieckmann-Kondensation. Das hier ist keine Dieckmann-Kondensation, das ist eine klassische Aldolreaktion, ja, in diesem Fall aber eine, die zu einem Ringschluss führt. Wir haben hier an dieser Stelle jetzt auch noch eine weitere wichtige Namensreaktion, die Sie sich merken sollten, und das ist die Robinson-Annelierung. Nun, Robinson-Annelierung bedeutet, dass über eine intramolekulare Aldolreaktion ein Ring zu einem zyklischen System hinzugefügt wird. Unter Annelierung versteht man einen Ringschluss an ein bereits bestehendes zyklisches System. Und wir haben hier eine sehr schöne Situation. Wir haben hier ein Triketon. Wir haben hier mehrere Alpha-CH-Azide-Positionen. Ich überlasse es Ihnen, diese zu identifizieren. Könnte auch einmal eine Frage sein. Identifizieren Sie alle Alpha-CH-Azide-Positionen. Eine wichtige CH-Azide-Position ist diese Methylgruppe an dieser Stelle, die mit Hilfe einer Base leicht deprotoniert werden kann, im Sinne des Enolat-Anions, welches als Kohlenstoffnukleophil dann hier mit diesem Carbonylkohlenstoff reagiert, unter Bildung zunächst des Aldols und unter Wasserabspaltung entsteht hier dann ein Alpha-Beta-ungesättigtes Keton, wobei zusätzlich eben dieser neue Ring aufgebaut wird. Robinson-Annelierung. Spielt bei der Synthese von Arzneistoffen keine allzu große Rolle, ist auch nach meiner Einschätzung keine Kategorie A-Namensreaktion, wenn man sich die Häufigkeit des Auftretens bei Staatsexamensfragen ansieht. Aber ich würde mal sagen, man sollte schon wissen, dass die Robinson-Annelierung eine Reaktion ist, die natürlich im Kontext der Aldol-Reaktionen zu berücksichtigen ist und eben diese Ringsysteme generiert. Ups. Meine Damen und Herren, ich bin damit fast ans Ende meiner Vorlesung für den heutigen Tag angelangt. Und bevor ich den Hinweis mache, dass wir nächste Woche regulär wieder eine Mittwochvorlesung haben, regulär auch am Freitag und dann in der Woche drauf, habe ich gesehen, ist eigentlich nochmal eine Vorlesungszeit noch. Ne? Haben wir eben auch noch einmal eine vorweihnachtliche Vorlesung mit OC. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle ist es mir, dass ich Sie bitte, wie immer, viele Dinge auch im Eigenstudium zu vertiefen. Und Sie sollten sich für dieses nächste Adventwochenende vornehmen, das Thema Aldolreaktionen ganz stark auch zu wiederholen. Gleichzeitig möchte ich Sie aber darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Woche ein besonderes Highlight hier haben im Biozentrum. Und zwar eine Weihnachtsvorlesung, die seit Jahren Tradition ist. Die Weihnachtsvorlesung meiner Kollegen Steinhilber und Dingermann, die seit mehreren Jahren ein spezielles Format prägen, geprägt haben, nämlich die pharmazeutische Aufarbeitung einer Musikerbiografie. Das Ganze hat seinerzeit begonnen mit einer Vorlesung über Elvis Presley und das metabolische Syndrom. Der sah ja mal ganz gut aus, ja, aber am Ende seines Lebens, würde ich sagen, gab es ein paar medizinische Probleme. Und wenn ich das richtig sehe, und da draußen hängt ja auch auf der Tafel ein kleines Plakat, dann ist diesmal George Harrison sozusagen am Programm. Eine Musik, die Sie noch kennen? Martin? George Harrison? Ist nicht unbedingt Ihr Thema, gell? Oh! Aber ich sage Ihnen eines, ungeachtet der Frage, ob Sie ein besonderer Fan der Musik von George Harrison sind, ja, würde ich sagen, Sie sollten es nicht verabsäumen, sich diese Weihnachtsvorlesung anzuhören, weil sie wirklich einen Höhepunkt markiert im akademischen Leben hier im Biozentrum der Pharmazie. Und selbst wenn Sie eben, wie gesagt, die Musik nicht wirklich schätzen, so ist es doch so, dass die pharmazeutischen Aspekte der Sucht, Nikotinabusus, ja, und die Möglichkeiten, sich davon freizumachen, auch ein wichtiges, interessantes pharmazeutisches Thema sind. Ich selbst kann an der Stelle sagen, dass ich auch einmal süchtig war, geraucht habe wie ein Schlott, mich aber Gott sei Dank von meiner Sucht befreien konnte, vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin von einem militanten Raucher zu einem militanten Nichtraucher geworden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur ein schönes Adventwochenende, sondern weiterhin viel Motivation. Nutzen Sie die letzten Tage und Wochen vor Weihnachten, um Ihre pharmazeutische Kompetenz im Sinne der Grundlagenstärkung weiter auszubauen und zu vertiefen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche zur gewohnten Zeit im Hörsaal B3 wieder zu einer Vorlesung aus OC. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus